Würdest du noch hier rüber sitzen, dann muss ich nicht immer zu dir hinüber gucken. Ich freue mich auch hier zu sein, heute Morgen. Diese beiden Gottesdienste heute und am Dezember, die waren ja schon lange geplant, also ich bin jetzt nicht da notfallmäßig eingesprungen. Ich freue mich wirklich hier zu sein und ich möchte ganz offen sagen, ich habe schon einiges gehört von Ihrer herausfordernden Situation. Also es ist nicht so, dass ich jetzt überhaupt keine Ahnung habe. Ich habe einen Brief bekommen, den Sie letzte Woche vorgelesen bekommen haben. Dann war ich so ungefähr seit 9 Uhr hier. Wir haben schon gebetet und da habe ich natürlich einiges mitbekommen. Es gäbe jetzt viele Themen, über die man in den nächsten Wochen noch predigen müsste. Zum Beispiel über Josef im Alten Testament. Wie er durch Schwierigkeiten und Nöte und auch viel Ungerechtigkeit schlussendlich genau das erreicht hat oder dass genau das gekommen ist, was geschehen musste. Also wie souverän Gott ist, könnte sie sehr ermutigen. Dann könnte es sein, dass man darüber reden müsste, wie geht's bei Ihnen persönlich weiter? Oder wie wichtig ist die Ortsgemeinde? Sie stehen jetzt alle ein bisschen in Gefahr, wenn dann im Frühling diese Gemeinde aufgelöst wird, dass Sie nicht mehr in eine Gemeinde gehen. Die Chance ist riesengroß, das möchte ich Ihnen sagen. Vor allem bei den Leuten, die sowieso schon eher ein bisschen am Rand sind und die eher schon ein bisschen die Tendenz haben, per Livestream irgendwo herumzusurfen und Gottesdienste zu feiern. Das wären alles ganz wichtige Themen. Ich konnte jetzt natürlich nicht etwas Neues machen für Sie. Und ich habe mich darum für folgendes Thema entschieden, was sicher auch wichtig ist, nämlich wie können wir einander vergeben. Ich kann mir vorstellen, dass manche verletzt sind, dass sie einander nicht nur verstehen, dass sie auch negative Gefühle teilweise gegeneinander haben. Es wäre völlig verständlich. Und von daher ist dieses Thema sicher aktuell. Aber hören Sie es bitte nicht nur mit dieser heutigen Brille, wo Sie gerade drin sind, sondern diese Schritte, die ich Ihnen zeigen werde, sind grundsätzlich wichtig für unser Leben. Ich habe die Predigt so aufgebaut, ich habe zwei Teile und ich predige länger. Danke, Markus, dass ihr so kurzes Vorprogramm habt. Ich möchte zunächst einige allgemeine Dinge sagen, was Sie alles schon wissen. Und dann möchte ich Ihnen 6 konkrete Schritte zeigen, wie wir praktisch vergeben. Und ich sage Ihnen, ich finde das ganz faszinierend, weil sie sind biblisch, das werden Sie gleich sehen, die 6 Schritte, und sie funktionieren. Also das, was ich Ihnen da sage, das wäre dann Vergebung. Ich lese zunächst einmal einen Text aus Matthäus Evangelium Kapitel 18, 21 und 22. Das ist einfach so dieser Einstiegstext. Da heißt es, Petrus trat zu Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich eigentlich meinem Nächsten vergeben, der an mir sündigt? Genügt es 7-mal? Und dann gibt Jesus die Antwort, er sagt, ich sage dir nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Und damit komme ich zum ersten Punkt, unsere natürliche Reaktion. Sie kennen wahrscheinlich auch dieses Sprichwort, wie du mir, so ich dir. Man kann es manchmal bei kleinen Kindern wunderbar beobachten. Das eine Kind schlägt das andere gibt zurück. Und dann geht das immer so hin und her und hin, bis irgendwann einmal dann die Mutter oder der Papa sagt, jetzt ist aber genug. Nun, wenn wir erwachsen sind, machen wir das natürlich nicht so. Wir kennen ja die Auswirkungen, also wir können nicht mehr so handeln wie Kinder, aber gefühlsmäßig kennen wir das wahrscheinlich alle auch. So dieses Gefühl, ich könnte den ins Pfefferland schicken oder auf den Mond schießen. Und hinter diesem steckt genau eben das, wie du mir, so ich dir, diese negativen Gefühle. Und damit komme ich zum Zweiten. In diese Situation hinein stellt Petrus diese wichtige Frage. Er sagt nämlich, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, der an mir schuldig geworden ist? Reicht es, wenn ich ihm 7-mal vergebe? Ich weiß nicht, ob Sie diese Frage Jesus in einem Gebet schon ernsthaft mal gestellt haben. Darf ich mal fragen, wer von Ihnen hat wirklich Jesus diese Frage schon einmal gestellt? Wie oft muss ich noch diesem Menschen vergeben? Bitte mal ein Handzeichen. Ja, super, Markus, finde ich toll. Normalerweise sind es die wenigsten von uns, obwohl ich das schade finde, denn jeder, der diese Frage stellt, beweist damit, dass er eine unglaublich lebendige Beziehung zu Jesus hat, sonst würde er nämlich die Frage nicht stellen. Aber ich weiß natürlich, warum Sie die Frage nicht stellen. Sie kennen schon die Antwort. Aber indirekt stellen wir alle diese Frage. Haben Sie auch schon mal gedacht, ich kann dem doch nicht immer vergeben? Haben Sie schon mal gedacht? Oder wenn ich dem wieder vergebe, dann meint er noch, ich sei ein Jolly, also ein Hampelmann. Oder der muss doch einmal spüren, dass er mit mir nicht alles machen kann. Kennen Sie solche Gedanken? Kennen Sie die? Und in diesen Gedanken steckt genau die Frage, wie oft muss ich dem anderen vergeben? Petrus wusste, dass man vergeben muss. Aber es war für ihn die Frage, gibt es irgendwo eine Grenze, wo ich nicht mehr vergeben muss, ohne dass ich geistlich oder auch seelisch Schaden davontrage? Ich habe mich natürlich gefragt, warum Petrus diese Frage stellt. Ich weiß es nicht, aber vielleicht hat er die Frage gestellt, weil er die Bergpredigt kannte. Jesus hat dort nämlich sehr provokante Dinge gesagt und ich möchte Ihnen mal einen Satz vorlesen. Und ich bitte Sie, hören Sie sich diesen Satz so an, wie wenn Sie ihn noch nie gehört hätten. Oder als evangelikale Christen stehen wir in Gefahr, dass wir sagen, ja, das hat Jesus schon gesagt, aber das hat er sicher nicht so gemeint. Ich zeige Ihnen das. Jesus sagt an einer Stelle, liebet eure Feinde. Und jetzt denken Sie bitte nicht an den Feind, der weit weg ist, den können Sie ganz leicht lieben. Sondern denken Sie jetzt an diesen Menschen, mit dem Sie am allermeisten Probleme haben. Und jeder von uns hat solche Leute. Und jetzt sagt Jesus, liebe diesen Menschen. Und dann fährt er weiter und sagt, bittet für die, die euch verfolgen, tut wohl denen, die euch beleidigen und verfolgen. Und bitte denken Sie immer an diesen Menschen, mit dem Sie am meisten Mühe haben. Wie geht's Ihnen? Nun, Sie denken vielleicht, ja, das kann ich doch nicht. Das ist doch eine glatte Überforderung. Ich kann doch meine Gefühle nicht immer vergewaltigen. Ich kann doch nicht immer so tun, wie wenn alles in Ordnung wäre. Und vielleicht hat Petrus ähnliche Fragen gedacht. Aber Petrus wusste auch, dass Jesus gesagt hat, wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst. Und jetzt war für ihn die Frage, wo ist die Grenze? Wo muss ich das nicht mehr tun, ohne dass ich irgendwo Schaden davontrage? Vielleicht hat Petrus diese Frage noch aus einem zweiten Grund gestellt. In der damaligen Zeit haben die Schriftgelehrten nämlich gelehrt, dass man dreimal vergeben muss. Und soll ich Ihnen sagen, das ist schon ziemlich viel. Ich bin nicht sicher, ob wir konsequent einem Menschen dreimal vergeben. Und jetzt dachte Petrus vielleicht, also gut, wenn ich Jesus siebenmal anbiete, das ist mehr als doppelt so viel, dann wird er wahrscheinlich zu mir sagen, nur mal langsam, Petrus. Das ist gut. Also wenn du siebenmal vergibst, das ist richtig gut. Man kann auch übertreiben mit vergeben. Wie auch immer, Petrus wollte wissen, wie oft muss ich vergeben. Und dann gibt Jesus eine klare Antwort. Und bitte über die Antwort können wir nicht diskutieren. Jesus sagt hier nämlich, nein, ich sage dir, nicht siebenmal sollst du vergeben, sondern 70 mal siebenmal. Jetzt wissen Sie vermutlich, Jesus meint hier nicht, dass wir 490 mal vergeben müssen, beim 491. Mal nicht mehr, obwohl ich möchte Sie ermutigen, vergeben Sie jedem Menschen 490 mal. Soll ich Ihnen etwas sagen? Das genügt wahrscheinlich in den meisten Fällen. Sie sind steinalt und sterben. Aber das meint Jesus hier nicht, sondern Jesus will hier sagen, es ist eine symbolische Zahl, wir sollen immer vergeben. Nicht nur punktuell. Wissen Sie, auch die Menschen, die nicht an Jesus glauben, vergeben punktuell. Hier vergebe ich nicht mehr. Das kann ich gerade noch vergeben, aber das ist zu viel. Das machen auch Menschen, die nicht an Jesus glauben. Und jetzt sagt Jesus, nein, ein Mensch, der an Jesus glaubt, vergibt einfach immer. Meine Frau und ich, wir haben vor vielen, vielen Jahren eine Grundsatzentscheidung getroffen. Wir haben damals gesagt, was auch immer passiert und wie sehr auch immer ein Mensch an uns schuldig wird, wir vergeben einfach. Und soll ich Ihnen sagen, diese Grundsatzentscheidung ist total befreiend. Weil wenn jetzt jemand an mir schuldig wird, muss ich nicht jedes Mal überlegen, will ich dem jetzt vergeben oder nicht. Die Entscheidung ist schon getroffen. Und ich bitte Sie heute Nachmittag, wenn Sie diese Grundsatzentscheidung noch nicht getroffen haben, ich vergebe einfach immer, dann machen Sie einen langen Spaziergang. Das Wetter wird schön, ich verspreche es Ihnen. Zürcher Oberland hatten wir schon Sonnenschein. Der Nebel geht weg. Machen Sie einen längeren Spaziergang, reden Sie mit Jesus und sagen, guter Jesus, aufgrund dieser Predigt treffe ich diese Grundsatzentscheidung, weil du das gesagt hast, ich vergebe einfach immer. Ist total befreiend. Und damit komme ich zum dritten. Warum ist Vergebung so wichtig? Kennst du das Vaterunser? Da gibt es eine zentrale Bitte, die lautet, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und ich weiß nicht, ob Sie schon einmal gemerkt haben, das ist die einzige Bitte, die Jesus am Ende auslegt. Er sagt nämlich nach dem Vaterunser, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird auch euer himmlischer Vater vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird auch euer himmlischer Vater euch nicht vergeben. Ich sage Ihnen ganz offen, ich habe mich immer wieder gefragt, warum legt Jesus diese Bitte im Vaterunser aus? Warum nicht die anderen? Soll ich Ihnen sagen, ich finde das Vaterunser ein unglaublich schwieriges Gebet. Ich habe noch nie über das Vaterunser gepredigt, weil ich ganz viele Bitten nicht verstehe. Da würde ich sagen, Herr Jesus, bitte lege es aus, damit ich auch darüber predigen kann. Zum Beispiel die Bitte, dein Name werde geheiligt. Das finde ich eine unglaublich schwierige Bitte. Was meint Jesus damit? Oder die Bitte, dein Reich komme. Gut, damit kann ich auch noch etwas anfangen, könnte ich vielleicht auch noch predigen. Aber dann eine ganz wichtige Bitte oder schwierige Bitte. Jesus sagt, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Also bitte, das ist eine unglaublich schwierige Bitte. Was meint Jesus damit? Millionen von Christen beten das jeden Tag. Und bitte, der Wille Gottes geschieht doch gar nicht auf dieser Erde. Wie meint Jesus das? Also Sie verstehen, was ich damit meine. Ich verstehe das Vaterunser zu einem großen Teil nicht. Aber die Bitte, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, das verstehe ich glasklar. Da müsste Jesus nicht auslegen, da könnte ich auch sonst predigen. Warum wiederholt das Jesus? Nicht, weil wir es nicht verstehen, sondern weil es so wichtig ist. Sie kennen das wahrscheinlich von Predigten. Wenn ein Prediger gut predigt, und er möchte am Ende, dass Sie etwas mit nach Hause nehmen von dieser langen Predigt. Dann wiederholt er das am Schluss noch einmal und damit will er sagen, das ist jetzt ganz wichtig. Und genau das meint Jesus hier. Es ist ganz wichtig, dass wir einander vergeben. Warum? Ganz einfach. Wenn wir nicht vergeben, vergibt uns Jesus auch nicht mehr. Müssen Sie im Klaren sein. In dem Moment, wo Sie nicht mehr vergeben, einem Menschen können Sie machen und tun und lassen, was Sie wollen, er vergibt Ihnen nicht mehr. Und es hat negative Konsequenzen. Die Konsequenz ist, dass Ihr geistliches Leben blockiert ist. Sie können stundenlang beten, Sie können es auch weglassen, es bringt nichts. Es ist nur eine religiöse Übung. Sie können die Bibel lesen und Sie werden wahrscheinlich nicht erleben, dass die Bibel Sie anspricht. Sie können in Predigten gehen, wahrscheinlich spricht die Predigt Sie nicht an. Weil Gott nicht mehr reden kann, weil das blockiert ist. Ich erinnere mich an ein Gespräch, ich darf das hier erzählen. Der Mann war 21 Jahre alt, war ein Bauernsohn und er hat mir erzählt, wie er sich als Teenager für ein Leben mit Jesus Christus entschieden hat. Und dann sagt er mir, aber ich habe Jesus noch nie erlebt. Ich habe noch nie eine Gebetserhörung erlebt. Ich habe noch nie erlebt, dass Jesus zu mir geredet hat. Ich habe Jesus noch nie erlebt. Ich habe ihm dann ein paar Fragen gestellt, wie ich das so in der Seelsorge mache. Und irgendwann habe ich ihn gefragt, sag einmal, wie sieht eigentlich deine Beziehung zu deinen Eltern aus? Und dann bricht es aus ihm heraus und er sagt, ich hasse meinen Vater. Er ist stinkfromm. Jeden Sonntag im Gottesdienst zu Hause war der Teufel los. Ich konnte ihn gut verstehen. Aber ich habe ihm gesagt, genau das ist jetzt dein Problem. Weil Jesus einfach dich das blockiert, weil du ihm nicht vergibst, du musst ihm vergeben. Hat es dann eingesehen, hat um Vergebung gebeten, dass er nicht vergibt. Ist nach Hause gegangen, hat mit seinem Vater geredet. Der Vater ging darauf ein, gut, dann fällt es einem leichter zu vergeben. Aber er hätte auch sonst vergeben müssen. Jahre später hatte ich eine Evangelisation, eine Pressband spielte. Er war dort auch dabei und es war so, dass er mit mir ein Interview, also ich führte mit ihm ein Interview während dieser Veranstaltung. Und ich konnte mich an diese Situation damals erinnern und dann habe ich ihn gefragt, sag einmal, als du deinem Vater vergeben hast, was ist passiert? Und dann sagt er, in dem Moment ging es in meinem Glauben vorwärts. Also wir müssen einander vergeben. Wenn wir einander nicht vergeben, ich sage es jetzt mal ganz vorsichtig, weil es ein bisschen eine theologische Frage ist, ich meine, dann spielen wir auch mit der Ewigkeit. Aber wir müssen auch aus anderen Gründen vergeben. Wir machen uns selber kaputt. Wissen Sie, die säkulare Psychotherapie hat längstens herausgefunden, wie wichtig es wäre, zu vergeben. Kluge Psychotherapeuten sagen, es gibt seelische Wunden, die heilen nur, wenn die Patienten vergeben würden. Oder positiv, es gäbe Depressionen, natürlich nicht alle, aber es gäbe Depressionen, die würden relativ schnell heilen, wenn die Patienten vergeben würden. Also wir merken, es ist ganz wichtig, dass wir einander vergeben. Und damit komme ich jetzt zum vierten. Ich möchte Ihnen vier Schritte zeigen, wie man vergibt. Zunächst noch drei Vorbemerkungen. Vergebung ist nicht eine Gefühlssache, das ist eine ganz wichtige Sache, sondern Vergebung ist zunächst mal eine Entscheidungssache. Ich will vergeben. Das zweite, vergeben heißt nicht vergessen. Das ist wirklich ein Missverständnis. Also wenn ich einem Menschen vergebe, dann kann es sein, dass ich ihm das nie vergessen werde. Natürlich, es kann sein, viele Dinge vergisst man im Laufe der Zeit, aber so die ganz schlimmen Dinge, die einem wirklich verletzt hat, das kann sein, dass ich den Menschen vergebe, aber ich werde es nie vergessen. Ich werde das mit ins Leben nehmen. Denken Sie früher an Corrie ten Boom. Hat sie vergeben? Ja, sicher hat sie vergeben. Das, was im Konzentrationslager passiert ist, hat sie vergessen? Ja, ganz sicher nicht, sonst gäbe es ja die Bücher nicht und den tollen Film, Die Zuflucht. Also vergeben heißt nicht vergessen. Und dann noch etwas, ich werde es am Ende noch einmal wiederholen, weil das ganz wichtig ist. Vergeben ist nicht ein punktuelles Ereignis, sondern vergeben ist ein Prozess. Und den Prozess möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Wie können wir einander vergeben? Der erste Schritt, machen Sie sich bewusst, dass Sie in jedem Fall vergeben können. Und bitte, jetzt rede ich nur zu bekehrten und wiedergeborenen Christen. Also wenn man nicht an Jesus glaubt, dann ist es tatsächlich möglich, dass man nicht vergeben kann. Aber wenn man mit Jesus unterwegs ist, dann kann man in jedem Fall vergeben. Warum kann man in jedem Fall vergeben? Nun denken die meisten von Ihnen, man kann in jedem Fall vergeben, weil uns vergeben worden ist. Haben Sie das gedacht? Ja, wenn Sie das gedacht haben, dann haben Sie sich natürlich sofort an das Gleichnis erinnert vom Schalksknecht. Sie kennen diese Geschichte? Der König rechnet mit seinen Dienern ab und dann vergibt er einem Knecht eine Riesenschuld. Der geht raus, hat einen Mitknecht, der ihm gegenüber eine kleine Schuld hat und ist nicht bereit, diesem Menschen, diesem Mitknechten zu vergeben. Jetzt muss ich Ihnen aber sagen, dieses Gleichnis sagt uns nicht, warum wir vergeben können. Es sagt uns nur, warum wir vergeben müssen. Also diese Antwort, die die meisten Christen haben, ich kann vergeben, weil mir vergeben worden ist, ich muss Ihnen leider sagen, es ist falsch. Es kann sein, dass Ihnen Jesus unglaublich viel vergeben hat und Sie wissen das auch und Sie sind total dankbar und trotzdem jemand wird so sehr an Ihnen schuldig, dass Ihnen die Kraft fehlt, trotzdem zu vergeben. Ist einfach wirklich so. Nein, wir können nicht deswegen vergeben, sondern warum können wir in jedem Fall vergeben? Ganz einfach, weil Jesus in uns wohnt. Meine Lieblingsstelle, Galater 2, Vers 20, sagt Paulus, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Frage, ist das ein frommer Satz oder ist das wahr? Ist das wahr? Wenn aber wahr ist, kann ich vergeben, oder? Ich meine, das wäre ja total paradox zu sagen, Jesus wohnt in mir, aber ich kann nicht vergeben. Oder Epheser 1, 18 bis 20, die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, ist wo wirksam? In uns. Ist das ein frommer Satz oder ist das Realität? Wenn aber Realität ist, kann ich vergeben. Überlegen Sie mal, da war eine Leiche Jesus, diese Leiche wird wieder lebendig, ja Jesus bekommt einen Auferstehungsleib und genau diese Kraft, die das bewirkt hat, ist in mir wirksam. Ja bitte, dann kann ich doch vergeben. Also wenn Sie bekehrt und wiedergeboren sind, sagen Sie nie mehr, ich kann nicht vergeben, den Zahn muss ich Ihnen ziehen, können Sie nie mehr sagen. Vielleicht wollen Sie nicht vergeben. Wissen Sie, in meinem Leben gab es schon Situationen, da wollte ich nicht vergeben. Aber dann kam sofort der Heilige Geist, hat gesagt, aber du könntest vergeben, wenn du nur willst. Du willst nicht. Also, wenn Sie bekehrt sind, wenn Sie wiedergeboren sind, wenn der Heilige Geist in Ihnen wohnt, können Sie in jedem Fall vergeben, was auch immer passiert. Der zweite Schritt. Stehen Sie dazu, dass der andere an Ihnen schuldig geworden ist. Dass er sie verletzt hat. Stehen Sie zu diesen negativen Gefühlen. Ich beobachte immer wieder, Christen, die konsequent vergeben wollen, haben den Eindruck, sie dürfen keine negativen Gefühle haben gegen einen Menschen. Doch, die haben sie. Dafür können sie gar nichts. Die sind einfach da. Und sie dürfen dazu stehen. Sie dürfen sagen, jawohl, ich habe diese negativen Gefühle. Ich habe diese negativen Gedanken. Jetzt sind diese Gefühle ganz unterschiedlich. Diejenigen unter Ihnen, die weich sind, von ihrem Temperament her, die sind verletzt. Also die sind einfach, das sind die Gefühle, verletzt. Ich bin nie verletzt, von meiner Art her. Ich bin sauer. Ich bin wütend. Ich könnte einem Menschen, der mir schuldig wird, ich könnte den Hals umdrehen. Das ist meine Gefühlslage. Und die Frage stellt sich ja, was ist geistlicher? Hals umdrehen oder verletzt sein? Also ich denke, wir sind uns alle einig, also Hals umdrehen und diese aggressiven Gefühle sind natürlich nicht geistlich. Aber soll ich Ihnen sagen, wenn Sie verletzt sind, das ist auch nicht geistlich. Weil warum sind Sie verletzt? Sie sind verletzt, weil Sie eine kleine Majestät sind. Boah, man hat mich verletzt. Ja, furchtbar. Ich karikiere jetzt ein bisschen. Aber wir müssen das durchdenken. Es ist einfach so. Aber diese Gefühle sind da. Und wir dürfen dazu stehen, dass das so ist. Der andere ist mir schuldig geworden. Ich bin verletzt. Ich bin wütend auf ihn. Sie dürfen zu diesen Gefühlen stehen. Dritter Schritt. Überlassen Sie die Rache dem lebendigen Gott. In Römer 12, Vers 19, übrigens ermutige Sie, Römer 12 einmal zu lesen, das ist ein tolles Kapitel, da geht es sehr oft darum, wie wir Menschen vergeben, obwohl das Wort Vergebung im ganzen Kapitel nie vorkommt. Also Vers 12, Römer 12, Vers 19, da heißt es, rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten. Ein alttestamentliches Zitat im Neuen Testament, das heißt, es gilt garantiert. Wer von Ihnen hat ein starkes Gerechtigkeitsempfinden? Bitte mal Handzeichen. Ja, das gefällt mir jetzt. Sie sind total ehrlich, das ist gut. Ich finde das nämlich richtig. Christen müssten eigentlich ein starkes Gerechtigkeitsempfinden haben. Ich habe das auch. Das heißt, wenn jemand schuldig wird, muss er dafür doch eigentlich büßen. Einverstanden? Ja, das ist so. Ist gut, wenn man das hat. Ist sogar ziemlich göttlich. Und jetzt ist es so, wenn wir ein starkes Gerechtigkeitsempfinden haben, dann ist die Vergebung die ungerechteste Sache, die man sich vorstellen kann. Ist doch logisch. Der andere wird an mir schuldig und ich muss dem Kerl oder der Babette noch vergeben. Meine, das ist wirklich, wirklich gemein. Und darum ist gerade für Leute, die ein starkes Gerechtigkeitsempfinden haben, so wichtig, dieser dritte Punkt. Gott wird rächen. Also wenn jemand an mir schuldig wird, ist es nicht so, dass Gott einfach sagt, alles nicht so schlimm, alles unter den Teppich gekehrt, sondern Gott wird rächen. Und dabei hat er zwei Möglichkeiten, wo er rächen kann. Wenn der andere ein Christ ist, dann ist Jesus schon dafür am Kreuz gestorben. Also Gott hat dort schon diese Sünde gerächt. Und wenn der andere kein Christ ist, dann wird er auch wegen dieser Sünde einmal in die Hölle kommen. Und soll ich Ihnen sagen, das finde ich richtig. Finde ich richtig gut. Ja, wenn ich das sage, dann reagieren die Leute immer so. Die Leute reagieren mit großem Fragezeichen, denken, nein, das kann ja nicht wahr sein. Was sagt hier dieser Prediger? Doch. Wenn es nicht so schlimm wäre, warum haben wir dann so Probleme zu vergeben? Wenn es aber schlimm ist, ist es auch richtig, dass die Vergeltung Gott überlassen wird, dass Gott das einmal machen wird. Übrigens, Paulus hat das auch gemacht. 2. Timotheusbrief, da schreibt er vom Alexander, dem Schmied, der ihm sehr viel Unrecht zugetan hat. Und Paulus sagt klipp und klar, der Herr wird ihm vergelten. Also Paulus hat das auch gemacht, genau diese Sache. Es gibt übrigens noch einen zweiten Grund, warum sie die Rache unbedingt Gott überlassen müssen. Nämlich, sie wissen nicht, wie sehr der andere an ihnen schuldig geworden ist. Es könnte sein, dass sie subjektiv den Eindruck haben, boah, ist der andere an mir schuldig geworden. Aber objektiv bei Gott ist das vielleicht gar nicht so schlimm. Ich sage das an einem Beispiel. Sonntagmorgen Gottesdienst, sie stehen am Eingang. Sie begrüßen die Leute. Jemand kommt an ihnen vorbei, pfurrt sie an, irgend so etwas. Sie sitzen oder stehen da wie ein begossener Pudel und denken, was ist los? Ich habe ja nichts gemacht. Nun, vielleicht hat die Person Migräne. Und es ist eigentlich ein Wunder, dass sie in den Gottesdienst kommt. Oder vielleicht hatte die Person gerade Ärger mit dem Mann oder mit der Frau oder mit den Kindern, kommt völlig geladen in den Gottesdienst. Sie sind dummerweise die erste Person und damit der Blitzableiter. Aber wie sehr ist der andere jetzt an ihnen schuldig geworden? Das wissen sie auch nicht. Und darum ist es gut, dass sie die Rache dem lebendigen Gott überlassen, aber es ist auch gut, dass Gott rächen wird. Also, sie merken, Vergebung ist gar nicht so schwierig. Jetzt kommen wir zum vierten. Segnen Sie diesen Menschen unabhängig ihrer Gefühle. Das steht in Römer 12, Vers 14. Da heißt es, segnet, die euch verfolgen, segnet und fluchet nicht. Segnen heißt, ich wünsche im Gebet, im Herzen, diesem Menschen etwas Gutes. Das heißt segnen. Also ich überlege mir, was könnte dieser Mensch jetzt gebrauchen? Und dafür bete ich. Also wenn Sie sagen, Herr Jesus, öffne ihm die Augen, damit er merkt, wie sehr er an mir schuldig wird, dann können wir das ja auch einmal beten, aber das ist nicht ein Segensgebet. Sondern ein Segensgebet ist wirklich, ich überlege mir, was könnte er Gutes gebrauchen, was wäre jetzt für ihn wichtig und jetzt segne ich ihn genau dafür. Und zwar unabhängig meiner Gefühle. Ich habe negative Gefühle, aber ich segne ihn. Wenn ich das sage, denken manchmal die Leute, ja, ist das nicht geheuchelt? Nein, das ist nicht geheuchelt. Das heißt, ihr nicht segnet, wenn ihr solche Gefühle habt, sondern es heißt segnet. Einfach so. Es spielt keine Rolle, was sie für Gefühle haben. Es ist einfach Gott gegenüber ein Gehorsamschritt. Ich segne diesen Menschen. Wann fangen Sie an, diesen Menschen zu segnen? In dem Moment, wo er an Ihnen schuldig geworden ist. Wie oft segnen Sie diesen Menschen? Immer, wenn Sie negative Gefühle und Gedanken gegen diesen Menschen haben. Und ich kann Ihnen sagen, das kann am Anfang unglaublich viel sein. Jemand hat mir erzählt, am Anfang musste er 50 Mal diesen Menschen am Tag segnen. Hat ihn gesegnet, 3 Minuten später wieder negative Gefühle. Hat ihn gesegnet, 5 Minuten später wieder negative Gedanken. Hat ihn gesegnet, 50 Mal am Tag. Nach ein paar Tagen noch 20 Mal und dann wurde es immer weniger. Segnen Sie diesen Menschen immer, wenn Sie negative Gefühle haben oder negative Gedanken. Sie denken ja sowieso etwas. Also können Sie auch gleich das Richtige denken. Wie lange segnen Sie diesen Menschen? Sie segnen ihn genauso lange, bis Sie keine negativen Gedanken und Gefühle mehr gegen ihn haben. Das kann zu einer Lebensaufgabe werden. Wenn jemand immer wieder neu an Ihnen schuldig wird oder wenn die Schuld sehr groß ist, kann das zu einer Lebensaufgabe werden, dass Sie das einfach immer machen. Damit das ein bisschen Fleisch und Knochen hat, möchte ich Ihnen ein Beispiel erzählen. Es ist nicht das Schlimmste, was wir erlebt haben, aber es war damals für mich als junger Pastor schon sehr, sehr schwierig. Ich habe gepredigt und damals war es noch so, dass man als Prediger am Ausgang stand und die Leute verabschiedet hat. Und an einem Sonntag nach dem Gottesdienst kommt eine Sonntagsschullehrerin auf mich zu und sagt: Beat, ich habe nie etwas von deinen Predigten. Boah. Also wenn sie gesagt hätte, die Predigt heute war schlecht, ich meine, das wäre schon fast nicht auszuhalten gewesen. Also seien Sie vorsichtig, wenn Sie das dem Prediger sagen. Wenn Sie ihm das nämlich sagen, am Sonntagmorgen ist für ihn der Sonntagnachmittag gelaufen. Also der denkt nur immer daran, dass Sie gesagt haben, er hat schlecht gepredigt. Also wenn Sie schon etwas sagen müssen, Frage ist, ob Sie das immer tun müssen, aber wenn Sie schon mal was sagen wollen, dann warten Sie wenigstens bis zum Montag, bis zum Dienstag, dann ist der Predigersonntag vorbei. Aber die Frau hat das also nicht gesagt, sondern sie hat gesagt, ich habe nie etwas von deinen Predigten. Ich bin nach Hause gefahren, ich war stinkesauer. Ich bin ins Couch gesessen im Wohnzimmer, ich habe geschimpft wie ein Wald voll Affen. Sie kennen die Comics? Wölkchen und Pfeile und Blitze und so weiter sind die Dinge, die man nicht sagen darf. Ich war so sauer. Ich habe aber eine gute Frau und die hat mir zugehört, nicht zu lange, aber immerhin ein bisschen. Und nach einigen Minuten hat sie gesagt, Beat, du weißt, was du zu tun hast. Da habe ich gesagt, ja, das weiß ich, aber ich will jetzt nicht. Dann hat meine Frau gesagt, okay, ist dein Problem. Dein geistliches Leben geht kaputt. Ja, das wusste ich. Ich habe dann noch etwa eine halbe Stunde gebraucht, bis ich sie gesegnet habe. Heute warte ich nicht mehr 30 Minuten. Aber dort brauche ich ein bisschen länger. Auf jeden Fall habe ich sie dann gesegnet. Und wissen Sie, was ich für sie gebetet habe? Sie war Sonntagsschullehrerin. Also von meinen Gefühlen her hätte ich am liebsten gebetet, Herr, schenke ihr so richtig schlechte Sonntagsschullektionen, damit alle unzufrieden sind und sie viel Kritik bekommt. So böse ist mein Herz. Aber ich habe natürlich was anderes gebetet. Ich habe gesagt, hey Jesus, gebrauche sie. Setze sie zum Segen für die Kinder. Gib ihr Vollmacht, dass sie einfach die Kinder auch weiterbringen kann. Dafür habe ich gebetet. In der damaligen Zeit brauchte ich etwa 3 Monate. Musste ich regelmäßig beten, dann war die Sache eigentlich in Ordnung. Ging ein halbes Jahr gut, dann war ich in einer Silvesterfreizeit in Adelboden. Ich lag im Bett. Kennen Sie vielleicht auch, und plötzlich kam so die ganze Wolke über mich wieder und ich musste sie wieder segnen. Aber dann war es gut. Inzwischen kann ich über die Geschichte reden, ist überhaupt kein Problem mehr. Also segnen Sie diesen Menschen unabhängig ihrer Gefühle. Das 5. Überwinden Sie das Böse mit Gutem. Im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 21 heißt es, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das heißt, ich überlege mir jetzt, was könnte ich diesen Menschen Gutes tun? Es gibt ja immer wieder Christen, die sagen, ich habe vergeben, aber ich will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Soll ich Ihnen sagen, wenn Sie das sagen, haben Sie mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht vergeben. Ganz sicher. Ist ein frommer Spruch. Nein, die Bibel sagt, ich werde Böses mit Gutem überwinden. Ich werde jetzt überlegen, was kann ich ihm Gutes tun? Es gibt eine Ausnahme, wo Sie das nicht tun müssen. Nämlich, wenn der andere Sie wieder von Neuem verletzen könnte. Also Sie sind zum Beispiel irgendwie missbraucht, misshandelt worden, körperlich oder psychisch. Und Sie wissen genau, wenn Sie jetzt mit diesem Menschen wieder in Kontakt sind, dann würde er Sie wieder verletzen. Das ist klar, da müssen Sie sich nicht aussetzen. Da muss man ein bisschen überlegen, wie man das machen kann. Und da wäre vielleicht das Böse mit Gutem überwinden, dass Sie einfach für die Person beten. Aber im Normalfall müssen Sie wieder Kontakt auf ihn zunehmen. Ich sage Ihnen, was wir hier gemacht haben. Die Frau hat sich etwas gebrochen, einen Arm oder ein Bein. Und sie konnte den Haushalt nicht mehr machen. Dann haben wir ihr ziemlich kurz darauf mal gekocht und mal einen Kuchen gebracht und so weiter. Böses mit Gutem überwunden. Oder ich erinnere mich an eine kleine Konferenz, das liegt noch nicht lange zurück. Wir waren vielleicht etwas mehr als heute Morgen hier. Und da war eine Frau, die hat nach den Referaten immer kritische Fragen gestellt. Und bitte, ich mag eigentlich kritische Fragen. Ich freue mich, wenn Leute mitdenken und Fragen stellen. Aber das Problem war, dass sie nie zufrieden war mit den Antworten. Und ich sage Ihnen ganz offen, die ging mir fürchterlich auf den Keks. Also ich habe gedacht, also du könntest nach Hause gehen. So war meine Gefühlslage. Ich habe sie natürlich gesegnet. Und dann im Laufe der Konferenz habe ich gedacht, gemerkt, Jesus hat mir irgendwie das gesagt, also wenn sie heute Abend beim Abendessen allein an einem Tisch sitzt, musst du zu ihr hinsitzen. Böses mit Gutem überwinden. Ich komme in den Speisesaal, sie war nicht allein am Tisch, habe gesagt, wunderbar, muss ich es nicht tun. Herr Jesus, du hast gesehen, ich hätte es gemacht, aber ich muss es nicht. Na, Jesus hat gesagt, nein, nein, vielleicht morgen. Auf jeden Fall am nächsten Morgen Frühstück saß sie ganz hinten allein am Tisch. Und ich habe mich zu ihr hingesetzt, 5 Minuten ging es gut und dann legte sie wieder los. Aber ich habe Böses mit Gutem überwinden. Also Wunder. Also nicht so schnell sagen, ich habe ihm vergeben, aber ich will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Ich sage Ihnen, im Normalfall haben Sie ihm dann nicht wirklich vergeben. Das ist nur fromm. Wie gesagt, Ausnahme, wenn Sie wieder in Gefahr stehen, verletzt zu werden. Das sind Befehle ohne Ausnahme. Und jetzt kommt noch ein Befehl mit einer Ausnahme. Und das ist wichtig, dass wir das beachten. Nämlich, so viel an uns liegt, sollen wir mit allen Menschen Frieden haben. Das steht in Römer 12, Vers 18. Da heißt, ist möglich, so viel an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Aufgrund von dieser Bibelstelle können wir mit allen Menschen im Frieden leben. Hier geht es um Versöhnung. Können wir mit allen Menschen im Frieden leben? Aufgrund dieser Bibelstelle? Nein. Die Bibel sagt, ist möglich, so viel an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Das gefällt mir so an der Bibel, die ist so realistisch. Und sie weiß natürlich ganz genau, um im Frieden zu leben mit jemandem, um versöhnt zu leben, braucht es immer zwei. Es braucht mich und den anderen. Ich bin aber nur für mich verantwortlich. Es kann sein, dass ich alles richtig mache, der andere will die Versöhnung nicht, da kann ich nichts machen. Nur, was tritt automatisch wieder in Kraft, wenn der andere die Versöhnung nicht will? Was tritt wieder in Kraft? Müssen Sie jetzt wissen. Punkte 1 bis 5. Mit einem Schwerpunkt Punkt 4. Warum? Weil das Befehle ohne Ausnahmen sind. Ist das verständlich? Jetzt möchte ich noch zwei Fragen beantworten, die mir immer wieder gestellt werden. Die erste Frage lautet, wenn man das konsequent lebt, und jetzt wird jemand an einem schuldig, jemand verletzt einem. Ist der Schmerz dann am Anfang weniger schlimm, als wenn man das nicht praktiziert? Antwort, nein, ist genau gleich schwer. Also wenn jemand mich verletzt, dann ist der Schmerz genau gleich. Der Unterschied ist einfach der, wenn ich das sofort praktiziere, diese 6 Schritte, dann wird dieser Schmerz nicht zu einem riesigen Berg, sondern wird irgendwie so zu einem kleinen Hügel und geht manchmal auch wieder weg. Und darum lohnt es sich, das zu tun. Und die zweite Frage, und die ist jetzt wichtig, wenn Sie die Frage richtig beantworten, haben Sie die Predigt richtig verstanden. Es gibt Leute, die sagen, wir kennen Sie. Und wir wissen, Sie sind ein sehr positiver Mensch. Und das stimmt, ich bin vom Naturell her wirklich positiv. Dafür kann ich gar nichts, es ist nicht speziell geistlich, es ist einfach so. Das heißt, ich weiß natürlich, dass der Mensch ein Sünder ist, bitte, ich glaube der Bibel wirklich hundertprozentig, aber so, ich bin dem Menschen gegenüber von meiner Art her positiv. Also ich denke, ja gut, das war jetzt nicht so gut, was er gemacht hat, aber ist eigentlich auch noch ein netter Kerl. Also dafür kann ich nichts, es ist einfach mein Naturell. Jetzt, meine Frau ist ganz anders. Meine Frau ist melancholisch und sie sieht eher das halbvolle Glas. Und so sieht sie das auch bei den Menschen. Sie sieht eher immer das Negative. Und jetzt ist es so, meine Frau und ich praktizieren beide sofort diese 6 Schritte. Okay? Also wir beide praktizieren das. Jemand wird schuldig an uns und wir praktizieren sofort die 6 Schritte mit dem Schwerpunkt Punkt 4. Wir beide miteinander machen das. Jetzt die erste Frage. Wer von uns beiden muss die 6 Schritte länger praktizieren, bis die negativen Gefühle weg sind? Meine Frau oder ich? Was denken Sie? Nein? Meine Frau natürlich, ist ja logisch, weil sie ja alles Negative sieht. Also ihre ganze Gefühlslage ist schon negativ, ist verständlich? Okay, meine Frau muss es länger praktizieren. Aber jetzt kommt die entscheidende Frage, wer von uns vergibt schneller? Okay, ich sag's Ihnen, wir vergeben beide genau gleich schnell. Weil Vergebung eben nicht erst dann ist, wenn wir keine negativen Gefühle mehr haben gegen diesen Menschen. Weil wenn wir keine negativen Gefühle mehr haben, müssen wir nicht über Vergebung reden. Vergebung ist ein Akt. Das heißt, in dem Moment, wo Sie diese 6 Schritte praktizieren, das ist Vergebung. Das ist auch der Grund, warum Jesus Vergebung befehlen kann. Wenn Vergebung nur, das wäre keine negativen Gefühle mehr gegen diesen Menschen, das könnte Jesus ja gar nicht befehlen. Ich meine, wir können ja nichts für diese negativen Gefühle. Aber weil eben Vergebung ein Prozess ist und ein Akt, eine aktive Handlung, eben diese, zum Beispiel diese 6 Schritte, ist das vergeben, wenn Sie das praktizieren, auch wenn Sie möglicherweise noch Wochen, Monate, Jahre immer mal wieder negative Gefühle haben, die hochkommen. Ist das verständlich? Jetzt müssen Sie nicken, haben das wirklich verstanden? Sonst wäre die Predigt nicht ganz angekommen. Das wäre wirklich schade. Alles klar. Gut, jetzt weiß ich nicht, wie lange eure Gottesdienste gehen. Bis fertig ist. Wir haben 10 vor 11. Ihr seid so eine tolle Sache, finde ich, so eine tolle Gruppe. Wäre es möglich, dass ihr ein Lied singt? Eines? Und dann dürft das zweite auch noch. Und dann würden wir die Möglichkeit geben, zurückfragen bei diesem wichtigen Thema. Einverstanden, Markus? Du darfst Ja sagen oder Nein. Ich vergebe dir. Okay, er sagt Ja und die anderen müssen jetzt Ja sagen. Es gibt sowieso Mittagessen, habe ich gehört, da kommt es nicht ganz drauf an. Ja, genau, super gut. Bitte ein Lied singen, das nächste Lied, kommt schon. Und ich möchte jetzt schon sagen, die Fragen, die Sie sich nicht getrauen zu stellen, das sind die wichtigen Fragen, die alle anderen auch interessieren. Also ich will damit sagen, haben Sie Mut zum Fragen.